Wenn ich jetzt vor der Wahl stünde, ob ich jetzt lieber einen Single Malt aus Schottland probieren möchte oder doch lieber einen aus Japan, dann müsste ich für einen kurzen Moment nachdenken. Denn das Problem ist einfach, japanischer Whisky steht dem Schottischen wirklich in nichts nach. Also beide Nationen produzieren Single Malt auf wirklich atemberaubendem Niveau. Aber ja doch, da gibt es einen Punkt, der mir die Wahl erleichtert. Und das ist der Preis. Ich meine, japanischer Whisky, der ist mittlerweile in einem Preisbereich, der einfach jenseits von Gut und Böse ist. Also wer sich vor ein paar Jahren mit einer Handvoll namhafter japanischer Whisky-Marken eingedeckt hat, ja, der ist heute ein reicher Mann. Die Preise sind in den letzten Jahren einfach schier durch die Decke gegangen. Das ist eine Situation, die Volkmar Weber in den letzten Jahren immer wieder erlebt hat. Also die Nachfrage steigt und ja, so auch der Preis. Und auch die Wahrscheinlichkeit, einen japanischen Fake-Whisky zu kaufen. Für vermeintlich günstiges Geld. In dieser Episode erzählt Volkmar Weber, Experte für japanischen Whisky, warum die Preise für japanischen Whisky so durch die Decke gingen. Außerdem erzählt er, was Fake-Whiskys sind und bei welchen japanischen Whiskys man auch heute noch zulangen muss. Neben dieser Episode haben wir dir noch ein paar Whisky-E-Books und Tasting-Downloads vorbereitet. Du findest sie kostenfrei unter iforspirits.com/whisky. Den Link dazu, den findest du auch nochmal in der Beschreibung dieser Episode. Und nun, willkommen zum Whisky-Podcast von iforspirits. Mein Name ist Philipp Reim. Volkmar, wenn ich jetzt Single Malt Fan bin, also der Meinung bin, Schottland bietet mir in Sachen Whisky alles, was ich möchte. Aber was kann mir dann japanischer Whisky bieten? Also weshalb lohnt es sich dann für mich, dort eine Flasche zu holen?
Naja, ich glaube, das ist so nach dem schottischen Whisky, glaube ich, eigentlich der Whisky, der am meisten nach Schottland schmeckt. Das ist zwar eigentlich verrückt, aber wenn man die Geschichte des japanischen Whiskys betrachtet, dann ist die eigentlich super eng mit Schottland verknüpft. Der Herr Taketsubo, ohne da jetzt so sehr ins Detail zu gehen, der ist Anfang des letzten Jahrhunderts nach Schottland gegangen und hat dort ein Chemiestudium gemacht und unter anderem auch ein Praktikum in einer schottischen Brennerei. Er ist, wie alle Japaner, von Geburt erstmal Sohn. Das heißt, der Sohn muss eigentlich das Business des Vaters irgendwie weiterführen. Der Vater ist Sake-Brauer gewesen und war natürlich völlig unglücklich, dass der Sohn überhaupt nach Europa gegangen ist, um dort Chemie zu studieren. Wo er dann wieder zurückkam, hat er auch noch die Flausen im Kopf gehabt, zu sagen, hey du Papa, es wird überhaupt nichts. Ich fange bei dir nicht an zu arbeiten, sondern ich will hier eigentlich in der Whisky-Brennerei aufmachen. Ne? Also das war schon relativ ungewöhnlich. Aber er wollte eigentlich so diesen schottischen Stil, den fand er als Whisky gut. Und das wollte er eigentlich in Japan dann etablieren, wo er nach seiner Heimkehr 1919, glaube ich, war das, tatsächlich angefangen hat, in Japan das ganze Land abzusuchen, wo die geeignete Stelle wäre, so eine Brennerei zu bauen. Ne?
Also davor, klar, vor Anfang des 20. Jahrhunderts war Whisky in Japan eigentlich gar kein so großes Thema, oder? Eigentlich gar kein Thema, oder?
Gar kein Thema, nee. Das ist tatsächlich damit, das war quasi wie so die Stunde Null, muss man sagen, tatsächlich.
Aber weil du jetzt gesagt hast, das ist so der Whisky, der schottischen Whisky noch am nächsten kommt, lohnt sich das dann für mich überhaupt umzusteigen? Weil wenn ich sage, er kommt den am nächsten, hat er dann irgendwelche besonderen Merkmale, bei denen man sagen kann, ja, da lohnt sich außerhalb von Schottland mal über den Tellerrand zu gucken?
Ja, natürlich. Also es ist natürlich so, Geschmack ist natürlich immer sehr, sehr subjektiv. Und ich glaube zu vermuten, dass der Grund, warum man japanischen Whisky trinkt, nicht unbedingt nur mit dem Geschmack zu tun hat, sondern da steckt meiner Meinung nach auch ein bisschen mehr dahinter. Da ist vielleicht auch so eine Sehnsucht nach einer Exotik, nach einer Ferne in einem Land. Also ich spiegel da so ein bisschen meine eigenen Emotionen, die mich überhaupt dazu gebracht haben, Japan überhaupt zu entdecken. Ich fand es eigentlich super spannend, dass es in einem für uns kulturell so weit entfernten Land eigentlich eine relativ ähnliche Whisky-Kultur gibt, die auch schon jetzt über fast 100 Jahre andauert. Ne? Man muss sagen, der japanische Whisky ist vielleicht grundsätzlich ein bisschen zugänglicher für den Neuling, glaube ich sogar, weil er eigentlich nicht so kantig in meiner Meinung nach ist wie ein schottischer.
Okay.
Ich habe früher, wenn ich so einige Tastings gemacht habe und versucht habe, so die ganze Charakteristik des japanischen Whiskys auf eine ganz, ganz einfache Formel zu bringen, habe ich immer gesagt, stellt euch vor, der schottische Whisky ist wie so der raue Bergsee oder der raue Fluss, der irgendwie über die Klippe fällt und nach unten stürzt. Und der japanische Whisky, das ist eher so der spiegelglatte Bergsee. Es ist auch Wasser, aber es ist alles in Balance, es ist alles harmonisch und es ist alles sehr, sehr feingliedrig. Ne? Also das Streben nach, okay, das Streben nach Balance ist, glaube ich, so das, was die Japaner generell mit ihrem Whisky, glaube ich, versuchen. Ne?
Also das ist ein schöner Vergleich, also ein schönes Bild, was da im Kopf erzeugt wird. Wenn ich muss sagen, wenn ich jetzt an japanischen Whisky denke, da fallen mir eigentlich so drei Adjektive ein. Das ist zum einen elegant, selten und schweineteuer. Und der letzte Punkt, muss ich sagen, ist meiner Ansicht nach zusammen mit der mangelnden Verfügbarkeit irgendwie auch häufig der Grund, warum er hierzulande wirklich, ja, habe ich das so den Eindruck, nur selten in einem Glas landet. Kannst du erklären, warum japanischer Whisky zum einen, zum gleichwertigen Pendant jetzt zum Beispiel aus Schottland, so viel teurer ist?
Naja, ich sag mal so, diese Auswüchse in dem krassen Sammlermarkt, wo jetzt, sage ich mal, ähnlich wie auch wie bei McKellen, da irgendwelche super raren Single Casks da hochgejazzt werden, ne, das würde ich jetzt mal außen vor lassen. Grundsätzlich würde ich denken, okay, Japan hat erstmal ein paar schlechtere Voraussetzungen, um Whisky auf einem ähnlichen Preisniveau herzustellen. Das heißt, wir haben zum einen erstmal weite Transportwege, die sogar doppelt zählen. Japan ist erstens mal ein geografisch nicht so gesegnetes Land im Sinne des der landwirtschaftlichen Anbaufläche. Wir haben 90% Hügel und Bergland. Das heißt, es gibt keine Ackerflächen wie in Mitteleuropa, Deutschland oder so. Das heißt, viel Getreide, viele Gerste kommt erstmal aus Europa dahin. Erster Transportweg. Dann haben wir in Japan grundsätzlich ein sehr hohes Lohnniveau. Also die Leute, die da arbeiten, das kostet halt auch einfach stundenlohnmäßig eine Menge. Dann kommt der Whisky in die Flasche, macht den ganzen Weg nach Europa wieder zurück und wird dann noch an der Grenze zur EU dann nochmal besteuert. Das heißt, ich habe immer so eine Faustformel zu sagen, um einen 12-jährigen Whisky herzustellen, kostet es einfach in Japan ungefähr, denke ich, 30-40% mehr. Das ist einfach Fakt. Das kann man nicht wegnegieren, okay. Ja.
Das heißt, auch wenn man jetzt so den aktuellen Boom oder den Boom, den es jetzt schon seit ein paar Jahren gibt, einfach mal rausradiert und also die Kostensteigerung aufgrund dieses Booms auch ausblendet, dann wäre japanischer Whisky trotzdem noch deutlich teurer als schottischer, irischer.
Also zumindest tatsächlich in Europa. Ne? Also wir sehen ja jetzt, wir haben natürlich ähnliche Produkte, die, wenn ich jetzt in Japan drüben bin und dann schaue mir an, was bestimmte Whiskys in Japan selbst kosten, dann sind sie natürlich erheblich günstiger zum Teil. Aber was natürlich auch dazu Folge hat, ne, es fehlt einmal der große Transport, es fehlt einmal die Importsteuer in Europa und dann natürlich auch der Vertrieb in Europa, der natürlich auch nochmal was draufschlägt. Also jede Hand, die dazwischen hängt, macht es natürlich im Endeffekt teurer. Ne? Wo ich natürlich jetzt auch nicht sagen möchte, dass man, weil es immer so ein Gradmesser, es gibt immer so den Yamazaki 18-Faktor, das ist wieder Big Mac-Faktor im japanischen Whisky, sage ich immer. Es gibt auch in Japan kein Yamazaki 18 für 250 Euro mehr, das ist eher das Gegenteil. Das sind aber eher so Gründe, weil Japan eigentlich systematisch in den letzten 2-3 Jahren eigentlich von Chinesen leer gekauft wird. Die haben es halt nur 2 Stunden nach dahin und das merkt man halt tatsächlich massiv auch auf dem einheimischen Markt, dass viele Händler eigentlich auch gar nichts mehr in die Läden reinstellen. Also das ist wirklich tatsächlich Stammkundenware oder sie stehen mit solchen Fantasy-Preisen in irgendwelchen Luxusboutiquen drin, wo die Leute dann sagen, okay, ob das jetzt 600 oder 800 Euro die Flasche kostet, das ist manchen Käufern dann dort auch egal. Ne? Also,
okay. Ja. Das klingt extrem, ja, nochmal extrem aufgeblasen im Markt, muss ich sagen. Und du hattest mir im Vorfeld der Episode, da hatten wir uns ja schon mal kurz unterhalten und da hattest du mir gesagt, wenn dich etwas an japanischem Whisky stört, dann die ganzen Fake-Whiskys. Was verstehst du unter Fake-Whiskys?
Naja, es ist eigentlich im Sinne, es ist ja gar kein Fake, weil aktuell sind alle Whiskys, die in Japan abgefüllt werden, sind japanische Whiskys. Ob das Fass im Prinzip vorher aus Indien kam oder aus Schottland, Der Punkt ist einfach nur, es muss in Japan irgendwie gebottelt werden. Und das ist halt eine sehr, sehr, sehr lasche Regelung, die eigentlich nur mittlerweile seit 3, 4 Jahren massiv dort auch in Japan, gerade von den großen etablierten Brennereien, da torpediert wird. Da muss man natürlich sagen, der Japaner, dem wird ja nachgesagt, dass er so ein gewisses preußisches Verständnis auch von Gesetzestexten etc. hat. Also ich weiß, dass diese Gesetzesnovelle, auch was die japanische Whisky Society angeht und die ganzen Gremien, die damit drin hängen, also man versucht das schon sehr, sehr lang zu novellieren, dass tatsächlich da eine Regelung reinkommt, was darf sich denn nun wirklich japanischer Whisky nennen. Das Vakuum, was momentan herrscht, dass die etablierten japanischen Brennereien, die zu 100% in Japan herstellen, die kommen tatsächlich mit der Produktion überhaupt nicht nach, weil weltweit ist einfach die Nachfrage ist viel zu groß nach japanischem Whisky. Und jetzt kommen natürlich diese ganzen cleveren Leute, die sagen, ja, wir machen da hier so ein japanisches Verpackungsding da drauf. Ich sag mal so eine bekannte Marke wie Kurayoshi zum Beispiel, kennt jeder, steht an jedem Flughafen rum, ist aber im Prinzip überhaupt nichts Japanisches drin. Es sind einfach nur importierte Bulkware, ne, aus einer unbekannten Herkunft. Es wird eine sehr große Marketingstory rundherum gestrickt. Es werden halt, wie gesagt, tolle Verpackungen gemacht und der Kunde glaubt dann, japanischen Whisky zu trinken. Aber letztlich, wenn man dann an die Orte geht und versucht, mal was rauszufinden, dann ist da aber nichts. Ne? Also das sind leider so Auswüchse, die halt diesen Umstand, dass es zu wenig echten japanischen Whisky gibt, momentan leider ausnutzen.
Du hattest ja gesagt, dass das die großen Marken, also Whisky-Marken in Japan da dagegen vorgehen, weil die jetzt in Japan produzieren, also wirklich von der Destillation, Fassreifung und so weiter, dass diese Entwicklung natürlich denen schadet. Das heißt, so wie du gerade gemeint hast, wollen die natürlich die Regelung vorantreiben, dass japanische Whisky auch in Japan wirklich hergestellt werden muss. Wenn ich jetzt aber dran denke, zum Beispiel der Nika, also Nika ist ja eine der größten Marken japanischen Whiskys, zu denen gehören ja auch Yuichi und Miyagiki, also die Maltbrennereien. Ja. Die haben ja jetzt aber zum Beispiel einen der erfolgreichsten japanischen Whiskys in Europa, also Nika Straight from the Barrel.
Ja.
Und also es ist ja ein Blend aus Malt und Grain Whiskys, wobei selbst bei dem, also wirklich ein Produkt aus dem Portfolio eines der größten japanischen Whiskyhersteller, da wird ja auch gemunkelt, dass der zum Teil aus der schottischen Ben Nevis Distillery stammt.
Das ist
Ben Nevis gehört ja immerhin Nika.
Ja, ja, genau.
Also der wäre der Schritt ja kein Problem. Also ist das vielleicht dann nicht so generell ein Problem, was jetzt nicht so die Kleine nur betrifft, sondern bis nach oben hin durchzieht?
Was den Nika from the Barrel angeht, ist tatsächlich ein offenes Geheimnis, aber es gibt niemanden in der Szene, der dazu eine offizielle Aussage treffen wird. Das werde ich auch nicht tun. Man kann natürlich mit vielen Leuten sprechen und die Vermutungen gehen natürlich alle in die Richtung, dass da wahrscheinlich auch was aus Schottland drin sein könnte. Plus, es sind reine Spekulationen und Vermutungen.
Wobei, es bietet sich ja an, Ben Nevis gehört ja Nika, von daher.
Ja, ja, wie gesagt, aber es gibt.
Einfach den Whisky rüber zu schicken.
Es gibt dazu, wie gesagt, man kann dazu stundenlang sich in Foren und irgendwelchen Webseiten durchforsten. Das Einzige, was man findet, ist tatsächlich, was wir jetzt auch machen. Wir machen eine Spekulation. Es könnte so sein, ne? Aber es gibt definitiv nichts Handfestes, was man da beweisen könnte. Es liegt natürlich irgendwo, klar, wenn man eins und eins zusammenzählt und sagt, wie können die das eigentlich machen, so eine Flasche halben Liter für 35 Euro auf den Markt zu stellen. Ne? Das ist natürlich irgendwo, das lässt schon den Schluss zu, dass da vielleicht irgendwas noch drin ist, was man vielleicht so nicht offiziell draufschreibt. Ich fände es halt schöner, wenn es jetzt zum Beispiel um ein anderes Produkt, zum Beispiel wie der Suntory AO, der jetzt rausgekommen ist, als World Blend Whisky, ne? Wo man wirklich sagt, okay, wir sagen, okay, wir haben japanischen drin, wir haben aber auch amerikanischen, kanadischen, irischen und schottischen drin. Wir machen das einfach als World Blend. Dasselbe hat auch Ichiro Small Chichibu mit dem Modern Grain. Gibt es genau dasselbe, das hinten transparent draufgeschrieben. Dagegen ist ja auch nichts zu sagen. Das ist ja auch niemandem was vorzuwerfen. Die Japaner sind ja letztlich ein bisschen Opfer des eigenen Erfolgs geworden. Weil, sagen wir mal ehrlich, bis vor 7, 8 Jahren, da stand japanischer Whisky wie Blei in den Regalen. Ich habe selbst mit dem Robin von von der Bar in Limburg gesprochen. Der hat gesagt, wir hatten Hanyus Karuisawas, die heute 4, 5, 6, 7.000 Euro kosten. Die hatten wir im Ausschank, den Dram für 2 Euro. Die Flasche haben wir für 40 Euro gekauft und niemand wollte das haben. Ne? Also das hat sich alles in so kurzer Zeit so unglaublich in die Höhe ist das geschossen, dass auch bis heute das auch keiner wirklich nochmal nachvollziehen kann, wie das eigentlich passieren konnte, dass bestimmte Brands, gerade Hanyu Karuisawa, die halt quasi Lost Distilleries sind, also die sind ja geschlossen und abgerissen, es gibt de facto nichts mehr, dass die plötzlich auf einmal so durch die Decke gegangen sind. Ne? Die haben natürlich viel vom Markt mitgerissen. Ne? Da ist natürlich unheimlich viel Traffic in den ganzen Markt reingekommen und ich glaube auch, dass so mit der Initialzündung, dass der Yamazaki Sherry Cask 2013 dann, also im Prinzip 2015 war die Auszeichnung, aber 2013 ist da quasi in die Flasche gekommen, dass der da abgeräumt hat und die Goldmedaille da gewonnen hat. Ich glaube, da haben zum ersten Mal viele Leute überhaupt geguckt, oh, da ist ja noch ein anderes Land, was Whisky macht. Ne? Und der japanische Markt war auf diesen Ansturm weltweit nicht vorbereitet, weil es gab de facto 3 große Brennereien, die haben schon ordentlich Menge hergestellt, aber nicht im Single Cask und im High-End-Bereich, sondern das war alles billiger Kram. Also die haben in den Fasslagern nicht viel drin gehabt und das, was drin war, haben sie zu schnell rausverkauft. Und jetzt wird um jede Pfütze, die da irgendwo noch drin ist, ein riesen Bohai gemacht, ne? Damit sie es irgendwie noch am Laufen halten können. Ne?
Weil du es jetzt gerade auch erwähnt hast, den Yamazaki Single Malt Sherry Cask 2013er, war so diese Auszeichnung von Jim Murray, also deiner Meinung nach wirklich so der Raketenstart für japanischen Whisky, also der dann dafür gesorgt hat, dass es wirklich so durch die Decke geht?
Kann ich im Prinzip, also das war zumindest im Vorfeld dieser Auszeichnung, gab es natürlich schon kleinere Bewegungen, aber der hat dann nochmal mit aller Gewalt und mit der Reichweite, die er auch hat, mit seiner Whisky Bible, die dann irgendwo in 100.000 Haushalten liegt und dann steht da dieser Whisky auf 1 und jeder dachte, okay, japanischer Whisky, den probiere ich mal. Ne? Und wir können uns ja alle erinnern an die Preise, was die mal gekostet haben. Ne? Nicht mal 100 Euro die Flasche. Ne? Und das ist ja auch heute im Endeffekt noch ein Whisky, der wie 100 Euro schmeckt. Muss man nicht ganz ehrlich sagen. Ja, aber
muss ehrlich sagen, ich hatte leider noch nicht das Vergnügen, keine Ahnung.
Also ist ein ganz solider, toller Yamazaki, aber dass der jetzt, sage ich mal, 3.000, 4.000 Euro kostet, das ist halt natürlich längst ist abgekoppelt. Das ist genau wie ein, ich vergleiche den japanischen Whiskymarkt gerne mit dem Kunstmarkt. Der ist nicht rational. Das ist ein Künstler, der eine tolle Sonnenblume gemalt hat, wie 10 andere Künstler auch. Und plötzlich wird dieser eine Künstler wird gesagt, das ist aber der angesagteste Künstler überhaupt. Und auf einmal ist die Sonnenblume, die ist genauso schön wie früher, die ist auf einmal jetzt 100-mal mehr wert. Das, oder 100-mal schöner, das kann mir ja keiner erzählen. Und genauso ist der Whisky auch nicht 100-mal besser geworden. Ne?
Ja, ich denke, das ist einfach nur eine Frage von Angebot und Nachfrage. Wenn halt jemand dafür da ist, diesen bestimmten Preis dafür zu zahlen, dann ist der Whisky halt ab dem Moment so viel wert. Und aus welchen Gründen er das macht, weil es jetzt zum Beispiel in irgendeiner Whisky-Bible gehypt wird, steht auf einem anderen Papier. Aber sobald er halt mal für 3.000, 4.000 Euro über den Tisch geht, dann hat er halt diesen Wert.
Das ist genau so. Also das geht dann halt meistens auch nicht wieder zurück. Ne? Weil wenn auf einmal so eine Flasche für so einen Preis verkauft wird, dann sagt sich Müller, Meier, Schulze, die auch so eine Flasche haben. Oh, guck dir das an. Jetzt habe ich da eine Flasche für 2.000 Euro stehen und dann kommt irgendeiner und sagt, du, ich biete dir 1.500 Euro. Das ist immer noch 10-mal mehr, als du bekommen hast. Und der sagt, nö, verkaufe ich nicht für den Preis. Ich will die 2.000 Euro sehen. Und deswegen ist diese Dynamik im Markt, die ist auch selbst verstärkt durch jeden Einzelnen, der sagt, ich mache das Spiel mit. Also ich gehe da auch drauf. Oder manche kaufen den ja auch für 1.500, weil sie denken, naja, nichts, das ist ja vielleicht 2.000 wert. Da kommen ja noch ganz andere Mechanismen da mit rein. Das ist schon sehr komplex.
Gut, aber die Auszeichnung in der 2015er Ausgabe von Jim Murray, ja, das war dann vielleicht der letzte Sargnagel für die Verfügbarkeit von japanischem Whisky. Aber so, ich habe so den Eindruck, der Aufschwung, der war schon ein bisschen früher da, weil zum Beispiel laut Peter Eichhorn, also Autor, der für Mixology geschrieben hat oder vielleicht auch immer noch schreibt, der hat 2018 in einer Mixology-Ausgabe drüber geschrieben, dass Bill Murray in dem Film Lost in Translation mit seiner Rolle damals erst so richtig einen Aufwind gegeben hat, da er dort Werbung für den Hibiki 17 gemacht hat.
Mhm.
Siehst du es auch so oder hast du da eher ein anderes Datum im Kopf, ab dem japanische Whisky so richtig steil ging?
Naja, ich sag mal so, es gibt so ein paar Indizien, dass das sich ganz die ganze Zeit so gedreht hat. Also ich sag mal so, wir haben natürlich einen Faktor zum Beispiel, das ist zwar jetzt ganz weit zurückzugehen, aber wir haben zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg unheimlich viele Amerikaner, die in Japan stationiert gewesen sind. Das heißt, die großen Brennereien haben auch während des Zweiten Weltkriegs natürlich immer hoch produziert, in den Markt reingegeben. Es ging dort aber eher nur um Grundversorgung mit Alkohol, mit relativ günstigem Alkohol. Und das drehte sich in der ganzen japanischen Gesellschaft eigentlich so ab den 70er Jahren. Da begannen auch die großen Magazine, sage ich mal, sowas wie Spiegel oder Stern, was in Japan natürlich anders heißt, aber dann ging es da los. Sie zielten eher so auf den erfolgreichen Businessman, der nach Hause kommt und der sich, sage ich mal, der sich eine tolle Reise leistet, mit der natürlich auch selbstverständlich dann sich eine tolle Flasche Whisky in seinen Schrank stellt. Ne? Dann fingen die auf einmal an, nicht nur auf Masse zu produzieren, sondern dann ging es tatsächlich los. Da wurden höherwertige Malt-Whiskys abgefüllt, die dann auch Qualitätsansprüchen entsprechen, die dann, sage ich mal, Malt-Whisky-Trinker in Europa so hatte. Ne? Und das kommt natürlich dazu. Dann gab es wieder einen Einbruch. Wir hatten ja, um mal eine Zahl zu nennen, wir hatten zum Beispiel 1983 wurden in Japan noch 380 Millionen Liter Whisky verkauft. 2007, wo absolute Talsohle waren, nur noch 75 Millionen Liter, weil die Jugend, die ganze Masse, die im Prinzip viel Umsatz macht, die wurden dann mit anderen Spirituosen, gerade so mit Soju oder kleineren Reisschnäpsen oder so, das war eher was Angesagtes in Japan. Trinkkultur heißt dort im Prinzip aber auch richtig viel trinken, bis es nicht mehr reingeht. Ne? Deswegen auch. Und danach, wo es alles am Boden war, dann haben die Brennereien gesagt, okay, wir müssen irgendwie ein anderes Konzept fahren. Wenn wir den Markt in irgendeiner Form wieder auf ein anderes Niveau bringen, dann können wir jetzt nicht mehr mit diesen ganz billigen Blended Whiskys, die, was weiß ich, nur 0815 hergestellt worden sind und wo alles Mögliche drin war, machen, sondern dann müssen wir auf Qualität setzen. Und das ist eigentlich erst Ende der 80er, Anfang der 1990er Jahre so passiert, wo dann so richtig hochwertiges, auch die Zutaten, die Fermentationsdauer, alles Mögliche, also dass es dann wirklich einen Quantensprung dann gegeben hat. So würde ich das sehen. Der Jim Murray-Film war auf alle Fälle...
Bill Murray, ne?
Genau.
Bill Murray. Jim Murray, glaube ich, war noch nicht in dem Film.
Ja, genau. Der war zur richtigen Zeit am richtigen Ort, sage ich mal so. Das war vielleicht ganz clever. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie die ganze Finanzierung gelaufen ist. Ich könnte mir schon vorstellen, dass da Leute von Suntory gedacht haben, okay, da ist ein sehr bekannter Hollywood-Schauspieler, wir machen hier irgendwie ist ja so eine Art Kunstfilm. Das ist ja jetzt nicht so ein Blockbuster in dem Sinne, den jetzt so jeder gut findet, aber man kann da schon ein Product Placement, was das Hibiki 17 Ding auf alle Fälle irgendwo gewesen ist, kann man sicherlich nutzen, um auch diese Whisky-Kultur vielleicht einem anderen Publikum zugänglich zu machen. Da würde ich nicht Nein sagen. Ich war, wo ich in Tokio das erste Mal angekommen bin, auch völlig im positiven Sinne schockiert, dass am Flughafen wirklich so eine 20x20 Meter große Whisky von Werbung von Hibiki und Yamazaki am Flughafen zu sehen war. Wo ich jetzt so gedacht habe, okay, wir vergleichen ja manchmal so, okay, was haben wir denn jetzt in Deutschland für eine Kultur? Wir haben ja jetzt auch viel Whisky-Bohai und viel Whisky-Boom, es gibt viele Brennereien. Trotzdem ist, sage ich mal, hier ist Bier die absolute Nummer eins. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich am Flughafen in Frankfurt bin und sehe da irgendwo eine riesengroße Werbung von, was weiß ich, Slurs oder so, das könnte ich mir jetzt ehrlich gesagt noch nicht so richtig...
Ja, Becks oder Radeberger. Ja.
Also wir haben dann eher, das ist eben, oder das, so diese Quengelware an der Kasse, in jedem kleinen Supermarkt, dass da wirklich Whisky steht in Japan und dass auch die Jugend dort wirklich viel Whisky trinkt, natürlich jetzt nicht nur pur, die trinken natürlich auch viel gemixt, aber das ist dort im Alltagsgeschäft, so sage ich mal, ist das eine absolut etablierte Spirituose, ne?
Okay, weil ich hatte noch mal vor einigen Jahren noch mal ein Interview mit der deutschen Markenbotschafterin von Beam Suntory, Tanja Bembreich, also genau zu einem ähnlichen Thema.
Mhm.
Und die meinte damals, die Japaner hätten einfach völlig verschlafen, große Reserven an Whisky anzulegen und waren ja dann völlig überrumpelt vom plötzlichen Erfolg.
Mhm.
Ist das jetzt auch so der Grund, warum es so viele Destillerien-Neugründungen in Japan gibt?
Ja, da bin ich mir relativ sicher, dass das ein Grund ist. weil natürlich auch das Preisniveau auf einem Level ist, wo ich immer sage, okay, selbst wenn es jetzt mal wieder mehr Mist gegeben sollte, ich kann mir nicht vorstellen, dass bestimmte Preise nach unten wieder kommen werden. Also die Preise haben ein Niveau erreicht und werden sicherlich auf einem gewissen hohen Niveau bleiben. Das macht es natürlich für kleinere Brennereien sicherlich auch interessant.
Was heißt für dich hohes Niveau? Also ich denke mal nicht 2.000, 3.000 Euro, weil dann...
Nein, das meine ich natürlich nicht. Aber ich sage jetzt mal so, sagen wir mal Yamazaki 12. Yamazaki 12 ist heute so im Markt ungefähr zwischen 120 bis 140 Euro zu finden. War früher eher auf dem Niveau von 50, 60 Euro. Auch wenn es den in rauen Mengen gibt und geben wird. Aber der geht nie wieder auf die 60 runter. Das glaube ich einfach nicht. Und basierend auf so einer Größe, wo man weiß, die Leute, die japanischen Whisky kaufen, Single Malt kaufen, werden auch in diesen Preisbereich wahrscheinlich Geld investieren, kann natürlich jede kleine Brennerei, die sagt, okay, wir wollen ja mal eine kleine Manufaktur machen, wir wollen so viel 1.000 Flaschen pro Jahr herstellen, lässt sich natürlich sicherlich einfacher rechnen, zu sagen, ich kann meine Flasche sicherlich mit 60, 70, 80 Euro im Markt nehmen, als ich muss mit 30 oder 40 kalkulieren. Könnte ich mir vorstellen, dass das sicherlich eine Rolle spielt. Und klar, die haben natürlich jetzt alle irgendwo auch diese Information gehört, dass diese Novellierung der japanischen Whisky-Gesetze, dass die definitiv kommen wird. Also da bleiben wir, das werden sicherlich maximal noch 1-2 Jahre sein, die es diesen merkwürdigen Zustand wie aktuell geben wird, noch aufrechterhalten werden kann. Danach wird es ganz glasklar auf dem Label draufstehen. Entweder ist es ein Japanese Whisky oder es ist halt nur ein Whisky bottled in Japan. Das macht dann einen riesen Unterschied und das werden die Whisky-Trinker auch sehr schnell wissen, was der Gute ist und was dann eher so der importierte Kram ist. Ne?
Ja, und hast du dann ungefähres Datum im Kopf?
Nee. Also dieses Jahr meistens ist ja die Whisky-Messe in Tokio, die Live Whisky Tokyo, die ist meistens so ein Ankündigungspunkt, wo viele Brennereien eigentlich neue Produkte vorstellen. Die ist aber Corona-bedingt dieses Jahr auch noch nicht ganz abgesagt, aber zumindest verschoben. Und insofern weiß ich nicht, ob es dieses Jahr noch was kommt. Vielleicht auch erst nächstes Jahr.
Aber trotzdem in absehbarer Zeit, also jetzt nicht erst in 7, 8, 9, 10 Jahren.
Ich habe das jetzt auch zum Teil mit meinen Kontakten in Japan selbst und Bekannten, die dort wohnen. Wir haben das natürlich immer wieder besprochen auch, was da kommt. Aber man muss einfach sagen, die Mühlen malen langsam und ehe so ein Gesetz dann tatsächlich auch durchs Parlament und durch diese ganzen Gremien durchgegangen ist und was da beschlossen wird. Und letztlich ist es ja dann auch nichts anderes als das Produkt quasi eine regionale, also ähnlich wie es, was weiß ich, Cognac oder Scotch Whisky dann hat, den japanischen Dingen auch so einen Stempel drauf zu drücken, zu sagen, das ist ein Label und das muss dann auch so erfüllt werden. Und ich glaube, wenn die jetzt einmal dran sind, das Ding umzukrempeln, dann kommen wahrscheinlich ganz viele Leute noch um die Ecke und sagen, na, wenn wir jetzt einmal dabei sind, das richtig aufzusetzen, dann könnten wir doch vielleicht auch noch das und das vorschreiben oder so. Mhm. Also ein langer, langer Prozess.
Aber sind es dann eher kleinere, also private Startups oder sind es dann auch so neue Zweige der großen Konzerne, wie jetzt zum Beispiel Suntory und Nika, die da jetzt so mit Destillerie-Neugründungen aus dem Boden schießen?
Nein, das ist eigentlich nicht so. Das also diese großen Brennereien, die machen nach wie vor ihr eigenes, also die sind ja auch gut aufgestellt. Ne? Die haben ja, sag ich mal, auch tatsächlich noch Produktionsreserven, zum Beispiel bei Hakshu. Die haben ja 16 Brennblasen, obwohl momentan nur 8 befeuert werden. Ne? Also 8 stehen zurzeit einfach still. Die sind halt damals in dem größten Boom, wo es halt noch so über 200, 300 Millionen Liter pro Jahr verkauft wurden, sind die natürlich ordentlich gelaufen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob die mal wieder angefahren werden. Also ich denke, die Großen sind eher aus meiner Wahrnehmung nicht die, die jetzt im Markt da so richtig für signifikante Steigerungen sorgen. Es sind eher so diese mittelgroßen Brennereien, sowas weiß ich, Mars ist zum Beispiel so eine Brennerei, die hatte eine Destillerie in der Nagano-Präfektur, das ist so japanische Alpen, da waren in der Nähe auch mal Olympische Spiele 1998 und die haben jetzt gleich eine neue Brennerei, also quasi eine Zweitbrennerei im Südjapan gegründet, wo sie dort brennen. Dann hat Shichibu gerade eine zweite Brennerei im Bau. Oben auf Hokkaido gibt es die Akeshi-Brennerei, die ganz neu gegründet worden ist. eine sehr große Brennerei, die im Entstehen ist und die sicherlich auch in Japan ein hohes Potenzial hat, ist Shizuoka. Shizuoka selbst ist, da hängen zum Beispiel auch Blackadder mit drin in der Finanzierung, dieser unabhängige Abfüller. Und Gaia Flow, das ist ein großer japanischer Whisky-Vertrieb. Also die dann einfach sagen, okay, wir bauen uns jetzt eigentlich eine eigene Brennerei. Das Interessante bei Shizuoka ist, die haben teilweise altes Equipment von der Karuizawa-Brennerei gekauft. Die haben dort eine alte Brennblase von Karuizawa. Die haben auch die alte Mühle von Karuizawa drinstehen. Und da geht es natürlich auch schon wieder los, dass selbst die New Makes teilweise unter den Sammlern schon so irrsinnig teuer verkauft werden, wobei da irgendwie was von Karuizawa mal dabei gewesen ist. Also die werden aber natürlich trotzdem gut Masse machen. Also die haben jetzt viele, viele Owners Casks in den letzten Jahren rausgegeben an Privatleute in Japan, die dann damit auch die Brennerei zum Teil finanziert haben, auch wie es bei Chichibu vor 10 Jahren gelaufen ist. Ja, also ich weiß es nicht. Ich glaube trotzdem, dass es noch zu wenig sein wird, weil es kann ein kleines Land kann nicht die ganze Welt versorgen. Wenn man sich anguckt, wie viel alle schottischen Brennereien zusammen produzieren, das ist es trotzdem immer noch wenig, was die herstellen. Ne?
Du hast jetzt an der Stelle einige, also relativ viele mittelständische Brennereien genannt. Aber nach wie vor gibt es ja bei uns hauptsächlich, oder sind ja in den Regalen hauptsächlich die großen. Klar, man findet auch einige kleine, aber so die, wenn, dann sind so die großen, also die Produkte der großen Marken, die jetzt hier auch mit irgendeinem Dachkonzern vertreten sind, vor allen Dingen dann solche bei uns in den Regalen. Ich möchte mal an der Stelle jetzt mal dir drei Marken nennen und gerne mal deine Meinung dazu hören. Also zu Produkten, die es oder Marken, die es bei uns auch gibt, die gängig sind. Also was verbindest du spontan mit diesen drei Marken? Zum ersten Yamazaki.
Yamazaki ist quasi so, das ist die eierlegende Wollmilchsau, glaube ich, aus Japan. Also Yamazaki kennt irgendwie komischerweise jeder. Bin ja auch oft auf Messen. Jeder fragt nach Yamazaki, jeder will Yamazaki probieren. Das ist irgendwie angekommen und es ist, glaube ich, auch so vom Bottle Design, von der Produktästhetik. Es ist der meistverkaufte Single Malt, der 12er in Japan. Und er ist einfach super zugänglich, schmeckt eigentlich fast jedem. Es sei denn, man ist totaler Ayla-Fan und sagt, ich muss so viel Rauch haben, dass es irgendwie die Zunge nach hinten rollt. Ansonsten ist der Yamazaki 12 ist so ein schöner, hochwertiger Einstieg eigentlich in japanischen Whisky. Man hat diese ganz schöne ausbalancierten Noten eigentlich von Frucht und leichter Würze. Also ich habe den auch, glaube ich, immer offen. Das ist für mich so ein absoluter All-Day-Standard.
Okay, die zweite Marke ist ein bisschen schwierig, weil es ist eine große Marke mit zwei Malt-Destillerien, also Nika die Marke mit ihren beiden Malt-Destillerien Yoichi und Miyagikyo.
Ja, auch eine fantastische Brennerei. Also natürlich, klar, schon mal eng
Welche der beiden?
beide. Also ich bin persönlich,
Okay.
ich mag mehr die Miyagikyos, ich mag diesen unheimlich blumig weichen Stil der Brennerei sehr, sehr gern. Auch wenn ich weiß, dass es wahrscheinlich mehr, dass Nika mehr Yoichi verkauft, weil die Yoichis einfach tatsächlich auch rauchiger sind. Aber na klar, Nika ist natürlich super eng verbunden mit Herrn Taketsugu, der quasi der war, der den Whisky nach Japan gebracht hat und der dann
Ja,
auch,
Gründervater.
genau, und der natürlich dann unheimlich viel Zeit investiert hat, diese Brennerei dann aufzubauen, nachdem man natürlich zuerst bei Suntory gewesen ist, aber dann gesagt hat, nee, ich muss das alles allein machen und allen Widerständen zum Trotz. Also ist so ein bisschen, ich weiß es nicht, für mich trotzdem gefühlt immer so der auf dem zweiten Platz in Japan so von den alten Brennereien. Also ich hänge irgendwie so ein bisschen mehr an den alten Yamazaki-Geschichten, aber das ist, glaube ich, einfach nur eine persönliche Präferenz. Ansonsten ganz hervorragende Whiskys. Also wenn ich jetzt so an den Miyagikyo 15 Jahre denke, der leider eingestellt worden ist, oder der Yoichi 20,
Stimmt, die haben ja
das,
eigentlich keine Age-Statements mehr.
die
Die
haben,
nennen sich ja, glaube ich, einfach nur noch Miyagikyo Single Malt oder
ja,
Yoichi Single
die
Malt.
haben die Age-Statements, glaube ich, vor 4 oder 3 Jahren schon komplett
Ja,
vom
sowas
Markt
ungefähr.
gefegt.
Ja.
Das ist
Fand ich
tatsächlich
auch sehr schade.
sehr
Also
traurig,
sind
ja.
echt gute Malts unter die Räder gekommen dadurch.
Ja.
Und die letzte Marke ist Hakushu.
Ja, ist so die kleine vom Suntory-Konzern. ist ja so der Frühlingswhisky in Japan. Alles, wenn man so das Marketing, was man von Yakushu sich anschaut, ist ja alles immer grüne Flaschen. Der hat ja auch so eine ganz leichte Rauchnote mit ein bisschen Zitrus drin. Und der schmeckt total anders als Yamazaki. Und deswegen passt es auch gut, dass das Portfolio in der Brenner, im Konzern Suntory da so gut aufgesplittet ist. Man hat da einfach viel Vielfalt in den Brennereien. Ansonsten Hakushu trinke ich komischerweise am seltensten von den drei genannten jetzt. Irgendwie, ich habe einen 12er nochmal auf, nochmal einen 18er. Aber ich weiß nicht, so richtig, so ein totaler Fan bin ich irgendwie nie richtig geworden.
Okay. Einfach aus Verfügbarkeitsgründen, weil jetzt die nicht so omnipräsent sind wie Yamazaki oder einfach aus subjektiven, sensorischen
Ich
Gründen?
glaube, das hat tatsächlich so eher so mit meiner persönlichen so Sensorik zu tun. Also vielleicht, der ist mir manchmal so ein bisschen zu kantig in irgendeiner Form.
Okay.
Das kann ich nicht so haben.
Und das waren jetzt also alle, die ich jetzt genannt habe, das waren ja alles Malt-Destillerien. Also vom Grundprinzip produzieren sie ja Whisky ähnlich jetzt wie die Malt-Destillerien in Schottland.
Ja.
Wenn du jetzt aber mal sagen müsstest, beziehungsweise wir haben jetzt schon jetzt öfters angesprochen, dass es grundlegende aromatische Unterschiede zwischen japanischem und schottischem Whisky gibt. Und die müssen ja irgendwo dann in der Produktion, muss es dafür ja einen Grund geben. Wo würdest du jetzt sagen, liegen so die grundlegenden Unterschiede in der Whiskyproduktion zwischen Japan und Schottland?
Naja, das hat sich, glaube ich, so ein bisschen selbst verstärkt. Der erste japanische Whisky, der überhaupt auf den Markt gebracht werden sollte, den hatte Herr Taketsubo, hatte sich das so vorgestellt, naja, das, was den Schotten schmeckt, das wird wahrscheinlich auch den Japanern schmecken. Und dieser leicht rauchige Whisky,
Das ging da damals voll nach hinten los,
der
ja.
ging in Japan halt komplett nach hinten los, ne? So, das hatte eigentlich fast zum Ruin der Firma geführt. Und daraufhin hat Herr Tori, das ist ja sozusagen derjenige, der das Geld eigentlich auch reingebuddert hat, irgendwann gesagt, jetzt lass mal gut sein. Ich mache jetzt mal was. Ich entscheide jetzt, wir machen den nächsten Whisky, den machen wir auf Nummer sicher. Der wird ein ganz weicher, den kann eigentlich keiner schlecht finden. Der ist zwar vielleicht jetzt nicht so charaktervoll, aber er trifft eher den Geschmack der Japaner. Und ich glaube, das hat sich tatsächlich seitdem bis heute durchgezogen, dass dort, glaube ich, weniger Nachfrage nach rauchigen, extremen Whiskys besteht. Es ist dort nach wie vor eher das Bestreben, eine Harmonie, eine Balance in den Produkten zu erzeugen. Und das hat sich, glaube ich, dann auch auf die Masterblender übertragen, die dann da sitzen und sagen, okay, aus meinen 500 Fässern, die ich jetzt mal durchschmecken muss, muss ich jetzt irgendwas rausfinden, womit wir jetzt ein Batch füllen. Ich glaube, das verstärkt sich so ein bisschen selbst. Das heißt, es wurde dann immer eher, glaube ich, ein kleiner Tick Richtung geschaut, was mögen unsere einheimischen Leute gern? Ein bisschen fruchtiger, ein bisschen weicher, ein bisschen runder, harmonischer. Ja, und das hat sich dann über die Jahre, glaube ich, dann so manifestiert.
Und an welchen Stellschrauben bei der Produktion drehen die da? Weil du hast jetzt gesagt, weniger Rauch. Gut, okay, dann nehmen sie halt einfach Gerstenmalz mit geringerem PPM-Gehalt, also schwächer getorft, vielleicht also
Ja,
gar nicht getorft. Aber
genau.
wo ändern sie jetzt dann noch ihre Herstellung? Also bestimmt auch bei der Destillation, bei der Fassreifung?
Fassreifung kann natürlich auch eine Rolle spielen. Also gerade diese Misonara-Reifung in dieser japanischen Wassereiche, was ja quasi eigentlich nur ein Notnagel während des Zweiten Weltkriegs gewesen ist, weil man abgeschnitten gewesen ist von Holzlieferanten und Fasslieferungen aus Europa und Amerika. Ja, das ist ja sozusagen eigentlich eine Eiche, die ist ja ganz furchtbar grässlich zum Fassbauen, weil die eigentlich ab einer Größe von 150 bis 180 Liter kann man diese Fässer nicht mehr dicht kriegen. Man muss eigentlich, das Holz ist auch super spröde und hart, aber es gibt natürlich ein Geschmacksprofil, was kein anderes Holz hat. Das ist halt diese leichte Kokosnote, ein bisschen Sandelholz, alles das, was man in vielen japanischen Whiskys findet. Und das ist oftmals auch Misonara beeinflusst. Chichibu zum Beispiel hat eine große, wo ist das drin? Ein Washback, glaube ich. Ja,
Okay, also die
genau.
haben Washback aus Misonara-Eiche.
Ja, die haben einen Washback komplett aus Misonara-Eiche.
Ja gut, aber das müssen sie ja dann nicht groß ändern. Das Washback, das haben sie einfach dann für Jahrzehnte. Aber Misonara-Eiche ist ja trotzdem auch, soweit ich weiß, in Japan jetzt nach wie vor trotzdem eher ein exotischeres Holz. Also jetzt nicht so wie in Europa, also oder Schottland. Da ist es natürlich extrem selten, aber soweit ich weiß, ist jetzt Misonara-Eiche in Japan auch nicht so das Holz der Wahl. Oder? Weil zum Beispiel, wenn man es schlecht hängt, du hast es schon angesprochen, spröde, lassen sich schlecht verarbeiten, haben grundsätzlich einen sehr hohen Wassergehalt, was katastrophal ist für die Whisky-Reifung.
Ja.
Wie schaut es da konkret in Japan aus? Also werden die vergleichsweise häufiger verwendet als jetzt in Schottland, oder ist es nach wie vor auch wirklich ein ganz, ganz kleines
Ich
Ding?
glaube, man muss da echt trennen. Also das Misonara, natürlich hat jeder diese Premium-Misonara-Abfüllung im Auge und tatsächlich ist auch in den letzten Jahren das Misonara sehr, sehr teuer geworden. Einfach aus dem Grund, weil es super knapp geworden ist, weil sie in den letzten 20 Jahren eigentlich super, super viel davon verwendet haben, ohne das groß zu labeln. Ich glaube, das Misonara als Marketing-Moment, was jede Brennerei heutzutage nutzt, also Misonara ist irgendwie so die Lizenz zum die Preisschraube noch ein bisschen weiter drehen, ist aber in den letzten 10, 20 Jahren viel gemacht worden, ohne dass da irgendeiner drüber geredet hat. Man hat da einfach wild Fässer zusammengebaut oder so. Ich will das jetzt nicht nur auf die Misonara-Eiche schieben, ne? Aber grundsätzlich ist, man hat tatsächlich auch tatsächlich anderes Wasser. Also ich fand das auch immer ein bisschen spannend oder so, aber zum Beispiel diese Kirin-Brennerei. Kirin-Brennerei liegt direkt am Fuß des Fuji. Und das Wasser kommt dort im Prinzip eigentlich direkt aus dem Vulkan, direkt aus dem Berg unten raus, fließt dann so ein paar Meter und dann geht es eigentlich auch schon in die Brennerei rein. Ne? Und es hat eigentlich einen total irr weichen pH-Gehalt. Also auch wieder so eine kleine Stellschraube. Es gibt ja immer nie die eine Stellschraube, um zu sagen, das hat jetzt den Whisky definitiv in diese Richtung gedrückt. Aber es sind so viele kleine Sachen.
Okay. Wobei ich muss auch sagen, also egal welchen japanischen Whisky ich jetzt bisher verkostet habe, also klar, es gab bessere und es gab schlechtere, aber bei allen habe ich so den Eindruck, die haben generell auf filigran Aromen basiert. Also da gab es jetzt nie so einen aromatischen Sattelschlepper wie jetzt zum Beispiel Lefroig oder Glenfarclas aus Schottland.
Ja.
Und wenn ich mir jetzt generell so die Kulinarik in Japan anschaue, die spielen sie ja sehr viel mehr mit Nuancen und jetzt nicht mit wenigen schweren Geschmacksrichtungen. Also ich meine, schaue ich mir jetzt die französische, deutsche oder schottische Küche an, das ist ja grundverschieden zu Japan. Und da sind ja eher die Aromen immer filigran. Also ist das jetzt auch gezielt ein Teil des japanischen Whisky-Stils, also filigrane statt schwere
Ja,
Aromatik?
also das würde mich nicht wundern, weil diese Differenziertheit, diese filigrane Ausrichtung von vielen Dingen in Japan, sei es jetzt, was weiß ich, ein kunstvoll hergestelltes Essen, was so unheimlich, wo man sagt, okay, das darf man eigentlich gar nicht aufessen, so schön sieht das aus. Dieser Anspruch, der trifft einen dort in vielen Lebensbereichen und der hat definitiv auch den Whisky irgendwie beeinflusst. Also spätestens dann zu dem Zeitpunkt, wo Whisky dort auch als nicht nur als Alltagsbespaßung, sondern als ein hochwertiges, qualitativ hochwertiges Produkt in Japan angesehen wurde, da wurde, glaube ich, sehr, sehr viel Wert drauf gelegt, da eine möglichst komplexe, vielfältige Struktur in die Whiskys reinzubekommen. Und man muss natürlich noch eins sagen, weil das ist ja auch immer so ein Punkt, das sieht man in Europa selten, dass die japanischen Brennereien untereinander keine Fässer tauschen. Das ist ja in Europa völlig normal, dass man da ein Blend irgendwie aus einem Talisker und aus einem Glenfarclas oder irgendwas zusammenschraubt. Der Japaner an sich, der kann sich ja nicht vorstellen, dass also der vertraut da keiner anderen Brennerei. Der sagt, wer weiß, was die da machen. Das heißt, wir stellen lieber die gesamte Vielfalt eigentlich in unseren Brennereien her. Deswegen auch Nikka zum Beispiel, das ist die Yoichi Yagikyo. Dort drinnen gibt es natürlich ganz viele verschiedene Potstills mit unterschiedlichen Höhen und unterschiedlichen Winkeln, wie die Hälse abgeklickt sind, um möglichst eine große Vielfalt da selbst herstellen zu können. Ne? Das heißt, man hatte da wahrscheinlich auch schon als Brennerei einen großen Zugriff auf sehr, sehr verschiedene Whiskys, von ganz leichten bis halt zu unheimlich fetten, schweren, dicken Whiskys, sage ich mal. Ne? Und diese gesamte Vielfalt, die trifft man halt heutzutage auch in den verschiedenen Whisky-Stadien halt an. Ich meine, es gibt immer ab und zu mal irgendwie so ein, was ich zum Beispiel, Yamazaki macht ab und zu mal einen 25-Jährigen, wo ich immer sage, okay, wer den mal getrunken hat, der denkt eigentlich, oh, ist das, da ist so viel Holz drin, das ist doch eigentlich schon lange drüber. Es gibt aber Leute, die mögen diesen extremen Stil. Das ist genau wie bei Kavalan zum Beispiel, um mal jetzt nach Taiwan zu gehen. Die haben auch so eine Affinität für so, ich finde es schon fast unangenehm, heftig holzige, überlagerte Whiskys, aber findet natürlich trotzdem seine Käuferschaft und die haben halt quasi als Brennerei so wie so eine Farbkarte, glaube ich, und fächern die einmal auf und du kannst dir halt so von ganz links bis ganz rechts irgendwie ein bisschen was zusammenpuzzeln. Und ich habe es einmal erlebt, da war ich in Osaka auf der Whisky-Messe, da habe ich mich gewundert, dachte, was ist denn hier für ein Menschenauflauf und was sind denn das da für Leute? Die schrieben Autogramme, mit denen wurden Fotos gemacht, bis ich rauskriegte, das waren tatsächlich die Masterblender von Yamazaki und Hakushu da. Die haben sich dort sozusagen zum gemeinen Volk gestellt, haben da Bilder mit sich machen lassen und da habe ich auch so überlegt und meinte so, was hat eigentlich der Blended Whisky in Europa so für ein bisschen für einen schlechten Ruf? Ich meine, gut, wir haben jetzt Kompassbox und irgendwas, wo die was transparent und schön machen. Aber eigentlich ist immer so, ach, ist ein Blend. Und dann gehen erstmal die Mundwinkel so ein bisschen runter. In Japan herrscht so die Vorstellung, okay, klar, so ein Single Cask, das kann vielleicht mal ein Volltreffer sein, dass da mal alles gepasst hat über 20 Jahre Reifung. Aber eigentlich ist es eher unwahrscheinlich. Die eigentliche höchste Veredelungsstufe des Whiskys, das ist doch der Blend. Weil der Master Blender mit seiner tollen, geschulten Nase und seiner feinsten Sensorik, der wählt nun aus 500 Fässern so die perfekten Tropfen aus und das gibt dann den Super-Whisky überhaupt. Also so denken die Japaner. Und deswegen sind auch solche Sachen wie zum Beispiel Hibiki, das ist ja so der bekannteste Blend in Japan überhaupt. Deswegen ist das hohe Renommee da auch weltweit ja respektiert. Und ja, Hibiki wird ja Jahr für Jahr da mit irgendwelchen Auszeichnungen überschüttet, auch wenn ich da persönlich, sage ich mal, gut, das ist auch ein Marketing-Tool, das muss man jetzt auch nicht immer für bare Münze nehmen, aber das ist wirklich halt in der Alltagskultur in Japan ist das eigentlich so verwurzelt, dass der Blend tatsächlich einen sehr hohen Stellenwert dort hat.
Ja gut, aber dieses Blends sind ja, jetzt mal unabhängig von der Veredelungsstufe, sind ja trotzdem generell leichter als jetzt, sagen wir mal, so einen normalen Single Cask, Single Malt. Also wenn man jetzt einfach mal so einen Durchschnitt nimmt. Und ich finde, das spiegelt es auch so ein bisschen in Japan wieder, dass die halt eine sehr, sehr große Highball-Kultur haben, was Whisky angeht. Das heißt, dort wird ja auch Whisky in Massen also aufgespritzt als zum Highball mit Soda getrunken.
Genau.
Das war ja damals ursprünglich eine Werbeaktion von Suntory und das hat sich dann so richtig wirklich in der japanischen Whisky-Kultur verankert, was ja auch irgendwo dafür spricht, dass man dort ein sehr großes Faible hat für filigrane Whisky-Aromen. Weil filigraner als wirklich mit extrem Wasser verdünnt, kriegst du es ja fast nicht.
Ja. Wobei man natürlich da sagen muss, da kippt natürlich keiner Yamazaki 18 rein oder so.
Sondern ja, gut.
Das sind dann eher so die, also der Klassiker ist, glaube ich, so der Suntory Kabuki. Der ist so dieser so ein bisschen wabenförmigen Flasche. Ich habe ihn dann nicht mit nach Hause genommen, den gab es mal in einer 4,5 Liter Tetrapack Plastikflasche. Da habe ich so gedacht, okay, also das ist bestimmt jetzt keiner für abends gemütlich vorm Kamin. Es ist ja auch eh zu warm. Also in Tokio, sage ich mal so, verstehe ich auch, dass die Leute diese Highballs trinken, weil das ist im Prinzip eigentlich ein guter Cocktail. Plus, wo wir uns halt die Cola reinschütten, machen die halt da stattdessen Wasser rein, ein bisschen Zitrone. Ist halt so bei 35, 40 Grad im Sommer in Tokio total erfrischend und dazu noch relativ kalorienarm. Ne? Das ist eigentlich gar nicht so unclever, dass man das ja so trinkt. Wird meiner Meinung nach eigentlich sogar ähnlich viel getrunken in Mengen wie Bier, glaube ich. Ja.
Okay. Mhm. Zum Schluss, mal unabhängig jetzt von Highballs oder in Biermengen getrunkenen Whisky, würde ich gerne von dir drei hochwertige japanische Whiskys hören, die man unbedingt probieren muss. Ja, und die natürlich auch bei uns verfügbar sind. Welche drei würdest du da empfehlen, dass man sagen muss, Leute, probiert diese drei japanischen Whiskys, ohne dabei arm zu werden?
Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, sonst kriege ich wieder Haue. Aber nein, also ich sage mal so, ich habe ja schon gesagt, also wer noch gar keinen probiert hat, sollte, das wären bestimmt mehr als drei, Mist. Ein Yamazaki 12, wer ein Yamazaki 12 trinkt und denkt, okay, das ist was für mich, aber da muss doch noch mehr gehen, der muss den 18er probieren. Und wenn er sich ein Sample mal besorgt für ein kleines Taschengeld oder so, wenn er sagt, okay, 500, 600 € für eine Flasche gebe ich nicht aus, kann ich nicht, will ich nicht, verstehe ich auch, aber auf irgendeiner Whisky-Messe mal ein Yamazaki 18 probieren, das Ding ist meiner Meinung nach einfach eine absolute Referenz in jeder Hinsicht in Japan. Also dieser Dreifachfassreifung, Ex-Bourbon, Ex-Sherry und Mizunara, das ist alles, was japanischer Whisky für mich ausmacht. Das ist großartig. Nummer zwei, irgendeinen von Chichibu probieren. Chichibu ist so die Start-up-Brennerei in Japan, die als erste vor jetzt 10 Jahren angefangen hat, in einer Zeit, wo es japanischer Whisky in der Krise gewesen ist, Whisky eine neue Brennerei aufzumachen. Die hat von keiner Bank der Welt Geld bekommen. Das ist alles 100% privat von privaten Japanern finanziert worden, die dann sozusagen dort Fässer gekauft haben. Wenn man die Chance hat, irgendeinen Chichibu mal zu probieren, aktuell jetzt gerade neu auf dem Markt, der On the Way 2019, kriegt man um die 200 bis 300 €. Da sieht man, was für ein unheimliches Potenzial diese Brennerei hat. Oder wenn man eher rauchig mag, Chichibu The Peated, das ist die rauchige Variante. Das ist der, den ich im Blind Tasting immer mitnehme, wo fast jeder sagt, das ist doch ein Octomore oder das ist doch ein Artback. Der ist richtig top. Und ansonsten noch als drittes, einfach ein altes Age-Statement von Nikama probieren. Sei es jetzt ein Yoichi oder ein Miyagikyo, auf jeden Fall sollte eine Zahl draufstehen. Wenn es ein 10er oder 12er ist, ist super. Der 15er Miyagikyo ist für mich definitiv ganz, ganz weit vorne. Also den mag ich wirklich sehr gern trinken, aber den kriegt man leider nur noch in Auktionen, weil der ist seit 3 Jahren aus dem Handel raus. Kommt auch nicht wieder.
Ja, genau, da hatten wir schon drüber gesprochen, dass das
Ja.
eine traurige Entwicklung damals war, dass dann so wirklich tolle Whiskys verloren gegangen sind. Volkmar, ich danke dir für ja, die jetzt dreiviertel bis eine
Ja,
Stunde wirklich
schön.
tollen Infos über japanischen Whiskys. Ich muss auch sagen, ich habe wirklich auch viel, viel dabei noch gelernt.
Das freut mich sehr.
Und ich würde mich freuen, wenn wir ja vielleicht sogar dieses Jahr noch bei der einen oder anderen Whisky-Messe mal die Chance haben, gemeinsam japanischen Whisky zu genießen.
Das wäre sehr schön, wenn die Whisky-Messen wieder gehen würden. Ich bin das nächste Mal, glaube ich, in Dresden auf der Whisky und Genuss Ende September. Nee, Anfang Oktober. Die
Aber
Hoffnung.
wenn wir Glück haben, dürfen wir schon wieder.
Genau, weil dann, ich habe immer mal da 30, 40 Flaschen japanische offen, dann kann man mal querbeet machen.
Vorbeikommen. Ja, sehr gerne. Ich würde mich auf jeden Fall freuen und bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit.
Genau, vielen Dank, Philipp, für das nette Gespräch und alle Hörer, ja, schönen Abend oder schönen Nachmittag, je nachdem, wann ihr das hört.
Alles klar, ich danke dir. Mach's
Okay,
gut.
bis bald. Ciao.
In dieser Episode unterhielt ich mich mit Volkmar Weber. Volkmar ist Experte für japanischen Whisky und wir unterhielten uns über Herstellung von japanischem Whisky, über Fake Whiskys und über verschiedene japanische Whiskys, die sich auch heute noch trotz der hohen Preise wirklich lohnen zu kaufen. Möchtest du neben dieser Episode noch weitere Informationen über Whisky, haben wir dir unter alphaspirits.com/whisky einige E-Books zum Thema Whisky kostenfrei zur Verfügung gestellt und einige Downloads für dein nächstes Whisky-Tasting. Also einfach auf alphaspirits.com/whisky gehen und dort findest du eine Reihe verschiedener Infos und Downloadmaterialien für dich kostenfrei zum Download. Bis zur nächsten Episode. Viele Grüße, Philipp.